Wer von euch hat denn schon ein bisschen was mit Robotik zu tun gehabt? 1, 2, 3. Ihr noch so gar nicht. Gut, falls ich irgendwo zu schnell rübergehe, falls euch irgendwas ein bisschen mehr interessiert, einfach reinschreien, halt, stopp, das will ich genauer wissen. Und dann gehe ich da ein bisschen detaillierter drin ein. Okay, also Mirana. Mirana ist der Name dieses kleinen Roboters. Die Hardware von diesem Roboter ist quasi einfach ein Lumo von Segway Robotics. Deswegen sieht er auch aus wie so ein Segway, von dem ihr, auf dem ihr da stehen könnt und diese Stadtführungen mitmachen könnt. Und das ist quasi eine Developer-Plattform, auf der man quasi offenen Zugriff zu den verschiedenen Schnittstellen hat. Das heißt, man kann auf diesem Lumo quasi auf die ganzen Sensoren und auf die Motoren zugreifen und die auslesen und dann quasi verschiedene Sachen darauf machen. Was wir jetzt machen, wir programmieren quasi die Software von diesem, für diesen Lumo. Und zwar so, dass der später Patienten in einem Krankenhaus von A nach B geleiten soll. Das heißt, was wäre der Use Case? Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine OP im Krankenhaus, steht Ihnen bevor. Zum Beispiel kriegen Sie ein neues Knie. Dann können Sie sich zu Hause schon einchecken lassen, also ähnlich wie beim Flugzeug. Also irgendwie beim Flug checken Sie sich auch heutzutage schon vorher ein. Und genauso soll das später auch passieren. Sie checken sich ein und dann, wenn Sie dann zum Krankenhaus fahren, dann steht der kleine Kerl dann schon am Empfang für Sie bereit, erkennt Sie und bringt Sie dann direkt zur Station. Also, dass Sie möglichst wenig Zeit durch irgendwelches Anstehen in irgendwelchen Warteschlangen oder Ähnliches verlieren. Genau. Mirana steht dabei für Mobile Intelligent Robotic Agent for Navigation and Assistance. Und das ganze Projekt ist entstanden aus einem studentischen Team, die hier ihre Projektarbeiten und Bachelorarbeiten darüber geschrieben haben. Das sind Rabia, Robin, Nico und Emre. Das sind halt quasi die Studenten. Ja, das bin ich. Ich bin quasi der wissenschaftliche Mitarbeiter, der das Projekt betreut. Und der leitende Professor ist quasi Floris Ernst. Das ist der Professor für Robotik hier an der Universität. Unser Team wird unterstützt vom UKSH, von der BAM, von der IBM und halt natürlich von der Universität zu Lübeck. Und das Ziel habe ich ja gerade schon gesagt. Wir wollen quasi einen Roboter machen, der ein autonomes System darstellt, der quasi Personen von A nach B durch das System leiten kann, der dann quasi auch als Support- oder Logistikrobot fungieren kann. Also später soll es auch möglich sein, dass man ihn per App herrufen kann. Dann kann man etwas ihm geben. Es gibt halt extra für diesen kleinen Roboter auch einen Anhänger, den man daran binden kann. Und dann kann man in diesen Anhänger was verstauen, das kann man sogar verschließen. Und dann kann er quasi von A nach B per App Sachen transportieren. Genau, und er kann natürlich auch verschiedene andere Personen, wie zum Beispiel sehbehinderte Personen, durchs Krankenhaus sicher navigieren. Jetzt stellt sich die Frage, warum brauchen wir jetzt gerade diesen Roboter? Es gibt halt teilweise schon andere Roboter auf dem Markt. Hier seht ihr drei verschiedene Roboter. Einmal, das ist für industrielle Ansätze. Das sind so Roboter, die quasi in Lagerhallen Gegenstände von A nach B transportieren. Das ist ein Roboter, der ist für personelle Pflege für zu Hause konzipiert worden. Und das ist ein Roboter, der ist quasi unter anderem für Baumärkte und Parkhäuser konzipiert worden. Warum nimmt man nicht einfach so einen fertigen Roboter? Und die Frage ist, das ist relativ einfach zu beantworten. Die hier sind einfach sehr, sehr teuer. Das heißt, der kostet schon mal 5.000 Dollar einfach nur pro Monat. Den können Sie gar nicht so kaufen. Der kostet, wenn Sie den haben möchten, für Ihren Baumarkt, damit der Person von A nach B irgendwie navigiert, bezahlen Sie 5.000 Dollar pro Monat. Der oben, die Industrieroboter, die kosten 40.000 Dollar etwa pro Stück. Und die haben den Nachteil, die können sich wirklich nur gut in Lagerhallen navigieren. Das heißt, die brauchen irgendwelche Leitlinien etc., damit sie den Weg von A nach B finden. Und der hier, der schießt quasi so ein bisschen den Vogel ab, der kostet so um die 220.000 Dollar. Ja?
Wie Werden die auch, also vor allem der Fieselroboter, wird der auch schon richtig eingesetzt? Oder?
Der hier? Ja. Der ist schon komplett im Einsatz, den kann man schon kaufen. Allerdings ist das Problem, der ist in Deutschland auch nicht zugelassen, zumindest soweit mein Stand ist. Und das wird auch keine Krankenkasse bezahlen. Also in Amerika kann man den bekommen, wenn man genug Geld hat. Genau. Was ist jetzt der Vorteil von Mirana gegenüber diesen ganzen anderen Robotern? Nun, ja. Der Vorteil von dieser Robotikplattform ist, die ist einfach nur, die ist vor allen Dingen günstig. Also den kleinen Kerl, den könnt ihr kaufen für etwa $2,000. Gut, der kommt jetzt nur mit der Hardware erstmal her, aber $2,000 ist für so einen Roboter extrem günstig. Oh, Entschuldigung. Extrem günstig. Und das macht quasi den Reiz an diesem Roboter aus. Und dann packt man noch ein bisschen Software drauf und dann kann man ihn alles in allem zusammen für vielleicht für $5,000 verkaufen. Und das ist halt zum Beispiel im Vergleich zu diesen anderen Robotern, der $5,000 pro Monat kostet, halt ein riesiger Ersparnis, weil man das komplette System für $5,000 bekommen kann. Und noch ein weiterer Vorteil ist, das hat eine offene Schnittstelle, nämlich eine Android-API, also da ist nichts anderes drin als ein Handy im Grunde. Und man kann halt direkt per Android-App auf die ganzen Schnittstellen zugreifen und den Roboter steuern. Gut, das ist jetzt erstmal zur Plattform und jetzt will ich ein bisschen darauf eingehen, wie wir jetzt diesen Roboter intelligent machen. Also was eigentlich unser studentisches Team jetzt mit diesem Roboter macht, damit er wirklich Patienten von A nach B navigieren kann. Nun, das setzt sich aus quasi drei Bestandteilen zusammen. Einmal der mobilen Robotik, einmal der AI, also der künstlichen Intelligenz. Und einmal der Mensch-Roboter-Interaktion. Und beginnen werde ich mit der mobilen Robotik. Da werde ich zeigen, wie wird man jetzt, welches Software-Interface nehmen wir. Und wie machen wir zum Beispiel Wegfindung, wie erstellen wir eine Karte, auf der sich der Roboter navigieren kann, etc. Bei der künstlichen Intelligenz gehe ich darauf ein, wie erkennt er jetzt zum Beispiel, dass er angesprochen wird. Oder wie erkennt er Personen, damit er weiß, okay, folgt mir die Person noch. Und die Mensch-Roboter-Interaktion, das besteht hauptsächlich aus dem Sprachassistenten, wie zum Beispiel Alexa oder Google, okay Google, also den Google-Assistenten. Okay, wir fangen an mit der mobilen Robotik. Und das Hauptsystem der mobilen Robotik, was man eigentlich grundsätzlich benutzt, ist quasi das Robot Operating System. Das ist quasi ein Middleware-Package, das es ermöglicht, den Roboter verschiedene Module zu geben und dadurch verschiedene Funktionalitäten zu ermöglichen. Gut, was ist ROS? ROS ist quasi, das habe ich gerade schon gesagt, das ist ein Middleware-Package und das ist zu Peer-to-Peer. Das heißt, wenn ich jetzt per ROS zum Beispiel meinen Sensor von dem Roboter hier, von dem kleinen, den Sensor, die Kamera verbinden möchte, zum Beispiel mit meinen Reifenmotoren, dann senden die Befehle direkt untereinander aus. Das ist im Grunde ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Warum benutzen wir ROS? Es lässt sich leicht abstrahieren. Und man kann es erstmal hardware-unabhängig gestalten. Das heißt, was mache ich? Ich habe verschiedene Packages. Zum Beispiel habe ich ein Package, das ist jetzt nur dafür da, für meine Navigation. Und dann habe ich ein anderes Package, das sorgt dafür, dass ich mich lokalisieren kann. Und so weiter und so fort. Und das ist alles unabhängig von einer bestimmten Roboterplattform. Das heißt, ich kann jetzt entweder diesen Roboter benutzen oder auch jeden anderen Roboter, den ich zur Verfügung habe. Ich muss nur quasi meine Schnittstellen austauschen. Da komme ich aber gleich noch zum Detail. Genau, das habe ich gerade gesagt. Es agiert quasi mit sogenannten Modulen, die man halt untereinander austauschen kann, wie für Lokalisation, Navigation, Sensoransteuerung etc. Und das wird alles kontrolliert bei einem sogenannten ROS Master. Wir kommen gleich zu einem Schaubild, da wird das ein bisschen klarer. Ich gehe noch kurz jetzt auf die verschiedenen Komponenten dieses ROS-Systems ein. Und zwar die Hauptkomponente sind die sogenannten Nodes. Und ein Node ist im Grunde nichts anderes als eine Programmdatei. Das heißt, jeder Node in diesem ROS-Netzwerk ist zuständig für eine bestimmte Aufgabe. Es gibt zum Beispiel an unserem System gibt es jetzt Nodes dafür, die nur dafür zuständig sind, die Kameradaten auszulesen und die ins System einzuspeisen. Dann haben wir andere Nodes, die nur dafür zuständig sind, die Motoren anzusteuern, die Reifenmotoren. Dann gibt es wiederum andere Nodes, die sind dafür zuständig, jetzt die Kameradaten zu verwenden, dann aus diesen Kameradaten quasi eine Karte zu machen und diese Karte abzuspeichern und so weiter und so fort. Dann gibt es halt auch noch einen Node, der dann auf dieser Karte eine Fahrplanung macht, etc. Der Vorteil von diesen verschiedenen Nodes ist es dann, dass wir quasi die Möglichkeit haben, die beliebig auszutauschen und auch voneinander unabhängig zu programmieren. Genau. Das habe ich kurz gesagt. Also wie gesagt, wir haben die Nodes, die verschiedene Funktionen darstellen, wie zum Beispiel Lokalisation, das wäre zum Beispiel ein Partikelfilter, oder auch Pfadfindungsalgorithmen. Dadurch, dass wir diese Funktionalität in unterschiedliche Dinge aufgeteilt haben, haben wir eben halt dieses modulare Programmieren, was man halt immer gerne möchte. Das heißt, wir können mit verschiedenen Programmierern an einem Projekt arbeiten, ohne dass wir uns großartig ins Gehege kommen. Wir müssen nur einmal sauber die Schnittstellen definieren. Und so ein ROS-System besteht dann letztendlich aus ganz, ganz vielen dieser Knotenpunkten. Also ich glaube, unser Roboter, der jetzt noch nicht komplett fertig ist, der hat irgendwie so schon alleine 15 dieser Knotenpunkte oder dieser kleinen Programme, damit er wirklich funktionieren kann. Genau. So, jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir diese ganzen Knotenpunkte. Das heißt, wir haben zum Beispiel unseren Kameraknoten und der sorgt dafür, dass wir auf die Kamera Zugriff haben und die Daten von der Kamera bekommen. So, und dann haben wir jetzt einen anderen Knoten, und zwar ist das unser Kartografierungsknoten. Und der möchte jetzt quasi diese Kameradaten haben, damit er eine Karte erstellen kann von der Umgebung. So, und die müssen jetzt irgendwie miteinander kommunizieren. Und genau da kommen jetzt diese sogenannten Topics und Services ins Spiel. Das sind quasi diese Pipelines, auf denen die Daten nachher von den einzelnen Knoten hin und her geschickt werden. Und ein Topic ist, wie eben schon gesagt, eine Pipeline, auf dem die Daten hin und her geschickt werden. Und diese kennzeichnen sich aus durch quasi anonymes Publishen und Subscriben Schemata. Das heißt, jetzt mal, wenn wir das beim Beispiel wieder mit dieser Kameraknoten uns beschäftigen, dann würde der Knoten, der halt die Kameradaten von der Kamera erfasst und dann ins System einspeist, der würde quasi zu einem bestimmten Knoten publishen, also veröffentlichen, die Kameradaten. Und unserer Kartografierungsknoten, der würde dann auf diese Daten subscriben, also der würde die erfassen. Und ein normales ROS-System besteht denn aus ziemlich vielen Publishern und Subscribern. Wobei, ganz wichtig, hier zu erwähnen ist, man kann auf ein Topic, also auf ein Topic, kann ich halt mehrere Subscriber haben und theoretisch auch mehrere Publisher. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Topic, das ist, stellt meine Kameradaten zur Verfügung und da publisht jetzt mein Roboter, mein Knoten drauf, der quasi auf diese Kamera zugegriffen hat. Und jetzt kann nicht nur mein Kartografierungsprogramm, also mein Kartografierungsknoten, auf diese Daten zugreifen, sondern es kann auch zusätzlich zum Beispiel mein Personenerkennungsknoten auf diese Karten auf diese Daten zugreifen. Und so kann ich quasi mit einem Topic dann zwei Funktionen abbilden, nämlich einmal die Kartografierung und einmal die Personenerkennung. Und das ist halt eine sehr große Stärke von ROS. Diese Topics sind jetzt auch noch definiert über sogenannte Messages. Das heißt, ich habe jetzt diese Pipeline aufgemacht. Ja? Ja, das geht. Also in der Regel ist das der Fall. Also zum Beispiel so ein Kartografierungsknoten, der wird in der Regel einmal die Daten von den Kameras oder so subscriben, also aufnehmen und dann gleichzeitig die Daten der Karte, die er dann generiert, publishen. Und das passiert eigentlich die ganze Zeit. Nur die Endknoten, also in der Regel die Kameraknoten, die Sensorknoten, die quasi die Sensordaten aus dem System nehmen, von diesem Roboter, die werden meistens nur publishen. Und die Motorknoten, also die, die Motoren ansteuern, zum Beispiel die Reifen, die werden meistens nur subscriben. Weil das sind quasi die Endpunkte der Kette. Und alles da drin, das ganze System da drin, das published und subscribed eigentlich beides. Okay, also so ein Topic, also so eine Pipeline wird jetzt definiert über anhand einer Message. Und zwar erlaubt diese Message nur bestimmte Sachen, die da durchgehen können. Gucken wir uns das mal an.
Ist es erschienen? Ja.
Genau. Wir müssen halt vorab definieren, welche Daten durch diese Pipeline gehen sollen. Zum Beispiel können wir da jetzt sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie unsere Kameradaten-Pipeline, also unser Kameradaten-Topic. Und da möchten wir jetzt eine Message drauf definieren, die sagt, okay, das können jetzt nur bestimmte Variablen einer bestimmten Länge durchgehen. Und die werden halt über zum Beispiel Typed Fields beschrieben. Jetzt hier mal ein Beispiel. Das ist jetzt so eine Standard-Message von ROS. Das ist Geometry Messages Point Message. Und die besteht quasi aus drei Variablen. Und zwar einmal ein Float64X, ein Float64Y und ein Float64Z. Das heißt, mit dieser Message gebe ich genau einen Koordinatenpunkt über diese Topic weiter. Und in der Regel ist es so, dass eine Message zudem auch noch einen Header beinhaltet. Und dieser Header definiert sich über einen Timestamp, damit ich weiß, wann diese Message geschickt wurde. Und ein Frame of Reference. Frame of Reference bedeutet nichts anderes, dass ich weiß, von wo meine Message aufgenommen worden ist. Das ist ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel meinen Roboter angucke. Die Kamera, also meine RGB-Kamera, die ist an einer anderen Position als zum Beispiel meine anderen Sensoren. Ich habe hier quasi diese RGB-Kamera, die ist halt hier oben befestigt. Und dann habe ich hier noch Ultraschallsensoren und so weiter. Und die sind alle an anderen Positionen befestigt. Damit ich die alle aber nachher auf ein Koordinatensystem zurückrechnen kann, muss ich quasi diese Frame of References angeben, damit das System dann nachher automatisch zurückrechnet. Jetzt kommen wir mal zu so einem Diagramm. Ich glaube, dann wird das alles ein bisschen klarer. Hier haben wir jetzt quasi einmal so ein exemplarisches ROS-System. Wir haben einmal hier diesen ROS-Master. Dann haben wir einmal einen Kameraknoten, der quasi die Daten jetzt von der Kamera aufnimmt. Hier haben wir diesen SLAM-Noten, das ist quasi so ein Kartografierungsknoten. SLAM steht dabei für Simultaneous Localization and Mapping, das heißt, wir lokalisieren und kartografieren gleichzeitig. Dann haben wir hier einen Fahrtplaner, das heißt, wenn wir hier die Karte erstellt haben, können wir jetzt den Fahrtplaner nutzen, um dann eine Fahrt von A nach B zu planen. Und dann haben wir hier so einen Control-Knoten, der dafür sorgt, dass wir dann wirklich auch die richtigen Befehle, die wir vom Fahrplaner kriegen, an unsere Reifen übergeben können, also unsere Motoren. Und alles zusammen wird jetzt vom ROS Master quasi verbunden. Das heißt, hier haben wir das System, hier haben wir, wie gesagt, die Kamera, hier haben wir quasi unseren Server drauf, also unser ROS Master läuft hier drauf und hier haben wir quasi die Reifenmotoren. Was passiert? Wir nehmen uns jetzt die Kameradaten, die ziehen wir mithilfe dieses Knotens aus der Kameraschnittstelle heraus. Wir schicken dann quasi die Bilder an unseren Kartografierungsknoten. Der schickt die Karte dann zu unserem Fahrtplaner. Und der Fahrtplaner schickt dann quasi einen Pfad, den wir fahren sollen, an unseren Regelungsknoten. Und der Regelungsknoten schickt dann die Motorbefehle, sodass er dann wirklich von A nach B fahren kann. Fragen zu diesem System erstmal? Und alles zusammen kommuniziert natürlich mithilfe des ROS Masters über unseren Schnittstelle und über unseren PC. Oder quasi unser CPU halt in dem Fall. Und so sieht eigentlich ein reales System aus. Das ist jetzt ein bisschen viel größer, das soll nur mal verdeutlichen, dass ein normales System halt aus vielen, vielen Knoten besteht. Die Knoten sind hier einmal in rund dargestellt und die Topics sind alle in diesen eckigen Kasten dargestellt. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Das soll es auch schon zu ROS gewesen sein. Das sollte auch nur eine kleine Einführung darstellen. Jetzt kommen wir zur Kartografierung und zur Navigation von so einem Roboter. Und zwar möchte ich kurz nochmal auf die Sensoren eingehen. Ja, kommt. Und zwar haben wir hier einmal die Abstandssensoren. Also das ist jetzt quasi unser kleiner Kerl hier. Wir haben hier einmal hier vorne unsere Ultraschall- und unsere Infrarotsensoren. Die können wir für die Nahabstandsmessung benutzen, um zum Beispiel zu erkennen, okay, das ist jetzt gerade ein dynamisches Hindernis, ein Mensch vor unseren Roboter gelaufen, wir sollten lieber stoppen. Dann haben wir hier in den Rädern haben wir sogenannte Odometriesensoren, also im Grunde Rad-Encoder. Die sagen uns an, ist ähnlich wie beim Auto, die sagen uns an, wie oft quasi das Rad gedreht ist. Und dann können wir damit den abgefahrenen Weg schätzen. Dann haben wir Mikrofone. Hier ist ein Mikrofon-Array drin. Dann haben wir haufenweise Kameras in diesem kleinen Roboter. Und zwar haben wir hier eine RGB-Kamera und eine Tiefenkamera. Hier haben wir eine Fisheye-Kamera und hier haben wir eine HD-Kamera. Und das zeigt eigentlich, dass der Roboter für den Preis relativ günstig ist. Also so viele Sensoren bekommt man normalerweise für diese 2000 Dollar auf gar keinen Fall, nirgends auf dem Markt. Wir haben sogar noch eine IMU drin, die wir halt noch zur Verbesserung der Radodometrie verwenden können. So, wie können wir uns jetzt, oder wie orientiert sich der Roboter im Raum? Wie machen wir Menschen das? Wenn wir jetzt zum Beispiel durch einen Krankenhausflur gehen, wir orientieren uns an Schildern, an bestimmten Bildern, die wir an den Wänden sehen, oder auch an bestimmten anderen markanten Punkten, Pflanzen etc. Und wenn wir zum Beispiel eine bekannte Pflanze wiedersehen, dann wissen wir, okay, an dieser Ecke sind wir. Wie macht quasi der Roboter das? Der macht das ähnlich, nur ein bisschen abstrakter. Der detektiert quasi bestimmte Kanten, bestimmte markante Punkte und generiert daraus so eine genannte Features. Also der macht quasi aus so einem Bild eine Feature Extraction und sagt dann, okay, die kann ich verwenden, um mich wieder zu identifizieren. Im Grunde ist das ein ziemlich ähnliches Unterfangen. Das heißt, der Roboter fährt dann auch von A nach B durch den Raum. Was war das? Und sobald er quasi wieder einen bestimmten Punkt gesehen hat, weiß er, okay, ich bin wieder an einer bestimmten Stelle zurück. Zudem nehmen wir auch noch die Tiefenkamera-Information. Das heißt, wir nehmen nicht nur bestimmte visuelle Features, sondern wir gucken uns quasi auch noch an, wie quasi die Topologie unserer Umgebung ist. Und wir matchen dann die verschiedenen Topologien wieder aufeinander, um dann zu sehen, okay, wo sind wir. Und dann können wir halt wieder erkennen, dass wir an einer bestimmten Stelle sind. Zum Beispiel guckt euch die Kante da an. Das wäre jetzt für diesen Raum eine relativ markante Topologie. Und wenn wir jetzt hier blind in diesem Raum umhergehen würden, dann würden wir sehen, okay, wir haben jetzt wieder diese Kantentopologie, also müssen wir wieder an der Ecke sein. Nichts anderes macht der Roboter. Wie funktioniert jetzt so ein Mapping-Algorithmus? Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Also im Grunde, wenn wir jetzt was kartografieren wollen, also wie funktioniert das? Wir haben halt die Odometrie. Stellt euch vor, wir gehen jetzt, oder ihr geht jetzt durch ein Bürogebäude. Keine Ahnung, wenn ihr das zum Beispiel das Gebäude 64 oder so hier kennt. Jetzt geht ihr lang und ihr könnt ja, wenn ihr die Augen jetzt mal zu habt, dann könnt ihr ja ungefähr abschätzen, wie ihr gegangen seid. Nichts anderes macht der Roboter auch mit der Odometrie, mit der Reifenodometrie. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo lang gehen würdet, könnt ihr danach, wenn ich euch ein Blatt Papier gebe, ungefähr den Weg, den ihr gegangen seid, abschätzen. So, aber das wird ein bisschen ungenau sein. Wenn ihr jetzt so ein bisschen schräg gegangen seid, werdet ihr nicht genau sagen können, wie stark die Krümmung der Kurve war, zum Beispiel, die ihr gegangen seid. So, und das passiert den Roboter auch. Der geht jetzt zum Beispiel, wenn jetzt so ein Bürogebäude, das jetzt so ein Viereck wäre, lang gehen würde, dann wird er Folgendes machen. Der wird jetzt von der Odometrie sagen, ich bin jetzt mal hier angefangen. Dann geht der ein Stück weiter bis zur ersten Ecke dieses viereckigen Bürogebäudes. Dann geht er hier hoch. Da hat er schon einen Fehler drin. Ne? Wenn das ein viereckiges Bürogebäude wäre, müsste er irgendwo hier gelandet sein. Dann geht er weiter und weiter, bis er hier ist. Jetzt erkennt er aber, der Roboter, dass er eigentlich wieder am Anfang ist. Das würde er erkennen an so einem visuellen Feature, weil da vielleicht ein markantes Bild wäre an dem Anfangspunkt, wo ich gestartet bin. Okay, also habe ich jetzt quasi die Information, ich bin irgendwie so lang gegangen. Ich habe halt die Wegstrecke von meinem Gebäude erfasst, wie groß mein Gebäude ist. Aber ich bin irgendwie nicht, wenn ich das jetzt so mit denen abgeschätzt habe, bin ich nicht wieder am Ursprungsort zurückgekommen. So, was mache ich jetzt? Ich versuche das aufeinander zu ziehen. Das heißt, ich ziehe den hier, den Punkt, jetzt hier hin und rückel das so weit zusammen, bis das halt passt, mathematisch gesehen. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr mal so Lego-Eisenbahnen zusammengebaut habt oder Carrera-Bahn, am Ende passt es meistens nicht. Also man hat so einen Kreis gebaut und am Ende passt der Kreis nicht ganz. Oder irgendeine andere Strecke. Und was macht man denn? Man zieht da so lange mit Gewalt dran, bis es dann wirklich passt. Und im Grunde nichts anderes machen wir hier auch, nur ein bisschen mathematischer. Da gehen wir jetzt aber nicht aufs Detail drauf ein. Also nur, damit ihr jetzt einmal das Prinzip euch verdeutlicht. Und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man eine gute Karte. Und das zeige ich euch jetzt. Das gehen wir kurz rüber. Also im Grunde ist das nichts anderes. Wir minimieren halt diesen Error. Das ist im Grunde nichts anderes als dieses Zusammenziehen. Und das sehen wir jetzt hier mal an unserem Gebäude. Der Roboter fährt entlang. Und jedes Mal, wenn ihr seht, wie er die Karte korrigiert, das seht ihr immer, wenn die Karte sich ändert, dann macht er quasi dieses Zusammenziehen und es zurechtzurücken. Jetzt seht ihr es gleich ein bisschen deutlicher. Wir fahren jetzt hier einmal komplett das Gebäude ab. Das ist ein relativ großes Gebäude. Und ihr seht, das passt jetzt nicht. So, und jetzt hat er es zusammengezogen. Er hat jetzt halt gematcht. Das ist im Grunde wirklich wie eine Karrierebahn zusammenzubauen. Genau. Er fährt immer weiter und jetzt korrigiert er, glaube ich, noch einmal. Ein letztes Mal müsste er gleich noch korrigieren. Genau. So, und wenn man dann das ganze Gebäude abgefahren hat, wir haben jetzt nur den Flur abgefahren. Normalerweise würde man auch die ganzen Büros noch einmal kurz abfahren. Dann hat man eine sehr gute Karte und eine gute Kartografierung der kompletten des kompletten Gebäudes. Und dann kann er quasi sagen, wenn der Roboter jetzt hier am Eingang wäre, könnte ich jetzt ihm sagen, okay, bring mich mal bitte hier zu meinem Büro. Und dann wird er den Weg hier planen und wird euch entlang dieses Weges führen. Anhand der Karte, die er selber generiert hat. Genau, und jetzt zeige ich mal, wie akkurat, also wie genau die Karte ist. Das ist halt die Karte, die jetzt unser Roboter erfasst hat. Und das ist die Karte von unserem Gebäude, wie er wirklich ist. Also hier ist quasi das Eingangsgebäude, das ist das Gebäude 64, dieses halbrunde Glasding, was wir falsch rum platziert haben. Und hier ist unser Institut. Das hat, glaube ich, eine Größe, ich glaube 40 mal 40 Meter oder irgendwie sowas. Nur damit ihr die Dimension etwa erfassen könnt. Okay, zur Kartografierung erstmal so klar. Gut, jetzt kommen wir zum Schritt. Jetzt haben wir diese Karte erstellt. Was wir jetzt machen wollen, ist eine Fahrplanung. Und jetzt gibt es verschiedene Fahrplanungsmethoden. Fahrplanung teilt sich dabei auf in einmal einer lokalen Fahrplanung und einer globalen Fahrplanung. Die globale Fahrplanung ist fix. Das heißt, ich plane einmal meinen Weg von A nach B. Da nehme ich nur konstante Hindernisse in Betracht. Das heißt, alle dynamischen Hindernisse, wie zum Beispiel Menschen, die irgendwo rumlaufen, die betrachte ich dabei nicht. Würdet ihr ja auch nicht machen. Ihr würdet, wenn ihr zum Beispiel im Krankenhaus jetzt geht und jetzt möchtet ihr zur Chirurgie, dann guckt ihr euch auch nur den Weg an auf einer Karte, wie komme ich zur Chirurgie und guckt jetzt nicht, okay, wie laufen die Menschen jetzt gerade und das plant ihr auch nicht gleich. Sondern das macht ihr dann in der lokalen Fahrplanung. Wenn ihr die Menschen gerade seht, dann überlegt ihr euch, wie muss ich um die herumgehen, damit ich dann meinen normalen Pfad weitermachen kann. Und genau so macht der Roboter es auch. Und zwar ist das Ziel, dass er den optimalen Pfad von A nach B findet. Und was ihr jetzt hier seht, ist jetzt eine Möglichkeit dieser Algorithmen. Und zwar gibt es verschiedene. Es gibt einmal BFS, DFS, Dijkstra, A-Star und RRT, also Rapidly Exploring Random Trees. Da will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Aber im Endeffekt laufen alle Algorithmen auf das gleiche Ziel hinaus. Ich versuche erstmal mögliche Pfade zu finden. Ein möglicher Pfad von A nach B ist natürlich der, den ich jetzt hier mal in Rot eingezeichnet habe. Der wird mich zu meinem Weg führen. Also das hier sind Hindernisse. Mein Startpunkt, mein Zielpunkt. Aber das ist kein optimaler Pfad. Das würde ich halt über Peking nach Rom gehen quasi. So, was wir jetzt wollen, wenn wir einen möglichen Pfad gefunden haben, wir wollen auch noch den optimalen Pfad finden. Oder zumindest so gut ans Optimum ran, wie es geht. Und ein zum Beispiel sehr guter Pfad wäre jetzt den ich hier mal in grün eingezeichnet habe. Und ein schlauer Algorithmus, der wird jetzt versuchen, diesen optimalen Pfad zu finden. Was ich euch jetzt einmal kurz zeige, ist einmal eine Simulation von einem A-Star-Algorithmus. Der sucht jetzt quasi einfach iterativ nach dem besten Weg. Das ist nicht unbedingt der schlauste Algorithmus, aber das ist ein sehr einfacher Algorithmus, den auch die ganzen Studenten in der Robotik lernen. Der wird auch relativ häufig noch verwendet. Der ist halt relativ schnell, der hat eine ziemlich gute Genauigkeit und wird halt sehr viel in der Informatik auch verwendet. Nicht nur für Roboterfahrplanung. Und der sucht jetzt quasi langsam, der macht quasi so ein Gitternetz und sucht dann quasi den optimalen Weg entlang dieses Gitternetzes. Und dabei bewertet der quasi immer die nächsten Punkte. Das seht ihr an diesen roten und grünen Markierungen. Und jetzt hat er quasi diesen einen Weg gefunden. Ihr seht schon, das wäre jetzt noch kein optimaler Pfad oder kein besonders schöner Pfad, den ihr gerade gesehen habt. Der war so ein bisschen, ich fahre erstmal voll aufs Hindernis drauf zu und dann mache ich eine scharfe Kurve und knick dann auch ein bisschen ab. Was man dann noch machen würde, wäre noch den Pfad glätten. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Pfad habe, der jetzt nochmal erscheint, ich würde jetzt nicht diesen Pfad fahren, ich würde irgendwie so einen Pfad fahren. Also ein bisschen schöner, so ein bisschen runder. Das wäre der Nachbearbeitungsschritt. Aber im Grunde ist das quasi, was ihr hier seht, so ein Standard-Pfadsuchalgorithmen, den man in der Robotik oder in der Informatik verwendet. Gut. Muss ich das hier starten? Genau. Hier können wir einmal ein Video zeigen, wie er sich navigiert, unser Roboter. Das heißt, wir können unseren Roboter per Sprachbefehl jetzt zum Beispiel das Kommando geben, bringen uns nach Hause, dann dreht er sich um und sucht quasi das Büro, was mein Zuhause ist, leider, und fährt mich quasi dahin. Das ist jetzt natürlich eine ganz kleine Fahrplanung, das war jetzt keine lange Strecke, das geht aber auch im größeren Maßstab. Genau, das wäre jetzt quasi die Robotik dahinter. Jetzt kommen wir ein bisschen zur AI. Das heißt, wir haben jetzt unseren Roboter, der kann uns von A nach B navigieren. Der kann quasi das ganze Krankenhaus mappen oder unser Bürogebäude. Der hat dann eine Karte von diesem Bürogebäude, kann mithilfe dieser Karte sich zurechtfinden. Was uns jetzt noch fehlt, ist quasi die Sprachsteuerung, weil wir hätten gerne nachher einen Roboter, den wir ansprechen können, ähnlich wie Alexa, und dann halt Befehle geben können, wie bring uns nach Hause, bring uns zur Chirurgie, bring uns zu Professor, was weiß ich. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen jetzt ein bisschen künstliche Intelligenz und wir benutzen quasi dafür TensorFlow. Und zwar ist das eine Open-Source-Plattform, die ist erstellt bei Google und das ist von 2015, also noch relativ jung, so wie die ganze künstliche Intelligenz und das Machine Learning. Das wird unterstützt von verschiedenen Betriebssystemen, zum Beispiel Windows, Linux, Mac, iOS, Android, was ist relativ einfach man zur Hand zu haben. Das heißt, man kann das auf verschiedenen Betriebssystemen zum Laufen bringen. Falls euch das interessiert, es gibt halt hier auch ein Tutorial, www.tensorflow.org.tutorial. Ist ganz interessant, da kann man ziemlich schnell lernen, wie man solche Spracherkennung mal selber macht. Oder auch Bilderkennung oder alles Ähnliche. Wofür brauchen wir jetzt überhaupt unsere Spracherkennung? Also was unser Roboter macht, ist, der hat halt einen Sprachassistenten wie Alexa da drauf. Das Problem ist bei so einem Sprachassistenten, wir müssten die ganze Zeit kontinuierlich ins Internet streamen. Also wir müssten sämtliche Audiodaten, die wir aufnehmen, dauerhaft erfassen und zu Amazon oder zu IBM hinschieben, um dann quasi zu erkennen, was er sagt. Was wir jetzt aber machen wollen, wir würden gerne eine Keyword Detection haben. Das heißt, wir wollen erst die Verbindung zu IBM oder zu Alexa aufmachen, wenn wir ein bestimmtes Keyword gehört haben. Und das ist jetzt auch der Grund, warum der Roboter, warum wir den Mirana genannt haben. Das heißt, wir wollen jetzt unseren Roboter beibringen, den Audio-Stream nach diesem Keyword Mirana zu durchsuchen, und zwar dauerhaft. Und sobald er halt Mirana gehört hat, soll er dann das System, soll er dann quasi die Internetverbindung aufmachen und uns Alexa oder IBM Watson oder so zur Verfügung stellen, worauf wir dann komplizierteren Sprachassistenten nutzen können. Warum jetzt Mirana? Ganz einfach. Für so eine Keyword Detection brauchen wir ein dreisilbiges Wort. Das heißt, Lumo, wie der Roboter ursprünglich heißt, ist zu kurz. Da wird er die ganze Zeit False Positives haben. Das heißt, er wird die ganze Zeit ein Keyword erkennen, obwohl wir eigentlich gar nichts gesagt haben. Warum das so ist, das gibt es auch verschiedene Studien dazu. Warum man gerade ein dreisilbiges Wort braucht, feststeht, das funktioniert halt einfach am besten. Ja.
Geht auch ein längeres Wort?
Ein längeres Wort tendenziell ja, da ist aber das Problem, dann hat man sehr wenig False Positives, also fast gar keine mehr. Dafür sehr viele, wo man es sagt, aber er es nicht erkennt. Und so ein dreisilbiges Wort ist so der beste Trade-off. Man sagt auch Pareto-Optimum, wenn euch das was sagt. Genau. Wie sieht so ein Netz aus? Also was benutzen wir jetzt von TensorFlow, um quasi jetzt ohne unsere Initialworterkennung zu generieren? Wir benutzen so ein neurales Netz. Das habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Das ist ja heute komplett in. Und zwar benutzen wir sogar ein tiefes neurales Netz. Das heißt, wir haben hier ganz viele solcher Neuronen. Also das hier wäre so ein Neuron. Die sind hier dargestellt einmal als diese Kreise. Dann haben wir hier so ein Input-Layer. Da kommen quasi die Audiodaten nachher rein. Dann werden die hier ganz hin und her geschoben, verarbeitet etc. mit bestimmten Parametern. Und zum Schluss kriegen wir eine Antwort, ja, nein, im Grunde nur raus. Also wir kriegen, bei uns ist das, wäre hier nur ein Knotenpunkt als Output, und zwar der uns einfach nur sagt, ja, habe ich Mirana erkannt oder nein, habe ich nicht erkannt. Genau, hier sieht man nochmal ein bisschen detaillierter so ein Netz. Wir haben halt hier irgendwelche Eingänge in das System. Hier relativ viele Knoten, das ist immer noch sehr, sehr klein. Also so ein richtiges Netz, was wir benutzen, können wir hier gar nicht darstellen. Das hat irgendwie, ich glaube, unser Netz hat irgendwie über 200 Knotenpunkte allein hier in dem Layer. Und am Ausgang haben wir aber definitiv hier nur ein einziges Netz. Gut, jetzt hat man dieses Netz und jetzt hat man hier an diesem Knoten sind überall Parameter. Das heißt, an jedem dieser Knoten habe ich für jeden Eingang in das System verschiedene Parameter. Das heißt, so ein normales System hat vielleicht so 1000, wenn nicht noch mehr Parameter, die ich trainieren muss. Und das macht man jetzt über Trainingsdaten. Das heißt, wir sammeln quasi Audio-Samples, in dem verschiedene Personen Mirana sagen, und packen die mit anderen Audio-Samples zusammen in das System. Das heißt, wir labeln die vorher und trainieren quasi dann die ganzen Parameter des Systems auf unsere Mirana-Erkennung. Ein großes Problem bei neuralen Netzwerken ist hier, dass man sehr, 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 sehr viele Daten braucht. Das heißt, das bedeutet, wenn wir jetzt einfach nur 100 Mal Mirana da sagen, also 100 Personen finden, die jetzt mal einmal alle Mirana da rein sagen in unseren Audio-Samples, dann haben wir theoretisch 100 Daten von Mirana als positive Samples. Und dann nehmen wir halt noch ein Datenset, wo wir halt verschiedene andere Daten nehmen, zum Beispiel Bus, Auto, Wetter, Zug, Flug, keine Ahnung. Das gibt es halt schon fertig im Internet, solche Datensets, wo irgendwelche Wörter drin sind. Dann haben wir im Endeffekt vielleicht 1000 solcher anderen Daten, 100 Mirana-Daten, also insgesamt vielleicht 1100 Datenpunkte. Das reicht noch bei weitem nicht, um ein neuronales Netz zu trainieren. Sondern was wir bräuchten so, ja, am besten 5000, 10.000 Samples alleine von Mirana. Die anderen Samples kann man sich relativ einfach aus dem Internet holen. Aber Mirana ist halt nichts, was man irgendwo schon aus dem Internet bekommen kann. Genau. Und das ist quasi eigentlich so die Hauptschwierigkeit beim maschinellen Lernen, was viele unterschätzen. Und zwar wirklich die Daten zu sammeln, die man braucht, um das Netz zu trainieren. Natürlich ist es auch noch eine Schwierigkeit, das Netz richtig auszulegen. Aber dafür gibt es schon relativ gute Tools halt wie TensorFlow, die viel Arbeit da abnehmen. So viel zur Keyword Detection. Wir können die Keyword Detection auch gleich testen, also das Programm ist da drauf. Dann könnt ihr gleich da testen, ja?
Genau, das war so halbwegs meine Frage, warum der Roboter jetzt nicht reagiert.
Weil das Programm gerade aus ist. Ich habe die App nicht gestartet. Und ich glaube, wenn ich von hier Mirana sage, ist das zu leise. Ich habe ja kein Mikro an. Aber wir können das gleich testen. Wenn ich hier Internet habe, sollte das kein Problem sein. Also Mirana erkennt er trotzdem, aber dann können wir auch den Watson Assistant, wo ich gleich noch drauf komme, auch testen. Dann haben wir noch jetzt ein weiteres Paket. Und zwar ist das jetzt Face Recognition von OpenCV. Das ist halt quasi auch so eine maschinelle Plattform, die sich aber hauptsächlich auf Bildverarbeitung spezialisiert. Und wofür benutzen wir die? Wir benutzen halt OpenCV für die Bildverarbeitung, um dann quasi erstmal Personen zu erkennen. Und dann benutzen wir TensorFlow, um Feature aus diesen Personen zu extrahieren und dann quasi die auf einem Bild zu klassifizieren. Bedeutet, um jetzt wieder auf das Beispiel zurückzugehen mit dem Krankenhaus, Sie checken sich ein von zu Hause, bequem vom Wohnzimmer aus, auf Ihrem Sofa mit Ihrem Tablet und dann werden Sie herbeordert, sodass Sie zum Beispiel am Dienstag um 14 Uhr den Termin zur OP haben. Der Roboter, durch die digitale Gesundheitsakte, hat quasi ein Bild von Ihnen, jetzt nicht unbedingt das hier vielleicht, vielleicht eher so ein Passfoto, und kann dadurch Sie am Eingang direkt abfangen. Ja, der wird am Eingang stehen, wird Sie dann quasi erkennen, so wie die beiden jetzt hier, und wird Sie dann direkt ansprechen und Sie dann quasi zum OP bringen. Soweit so klar. Und im Grunde ist das auch wieder ein neuronales Netz. Nur hier haben wir den ganz großen Vorteil, hier kann man vortrainierte neurale Netze nehmen. Das heißt, in TensorFlow gibt es schon vortrainierte Netzwerke, die anhand eines einzelnen Bildes dann die Parameter ändern können, um dann quasi die Person so zu klassifizieren. Ist ein Vorteil, dann brauchen wir halt nicht sehr viele Trainingsdaten sammeln. Das ist etwa die KI, die quasi in unserem Roboter hier drin steckt. Wobei zurzeit ist die Gesichtserkennung noch nicht implementiert auf dem Roboter. Die ist zurzeit nur zu Testzwecken erstmal auf dem PC, also getestet worden. Gut, also haben wir jetzt die mobile Robotik behandelt. Wir haben halt die KI durchgenommen. Und jetzt kommen wir noch zur Mensch-Roboter-Interaktion. Wir möchten ja auch mit dem Roboter reden. Zum Beispiel möchten wir fragen, wie das Wetter ist oder wann ich den nächsten Bus kriegen kann und wo der abfährt. Was wir nehmen, ist der Watson Assistant. Warum nehmen wir den Watson Assistant und nicht Google oder Alexa oder so? Ganz einfach, Watson Assistant kann man als geschlossenes System bekommen und das ist eher für industrielle Anwendungen, wobei Alexa und Google eher für den privaten Haushalt sind. Watson Assistant, das für die Leute, die das nicht kennen, das kommt von IBM, hat eine Vielzahl von Fähigkeiten. Eines davon ist zum Beispiel, dass er natürliche Sprache verstehen kann, und zwar auch in verschiedenen Sprachen, wobei Englisch am besten funktioniert. Das muss man ganz klar sagen. Wir benutzen auch hier zurzeit Englisch drauf, aber es gibt den Watson Assistant theoretisch auch für Deutsch. Aber das funktioniert so lala. Da muss man halt noch mehr trainieren. Es gibt verschiedene Analyseprogramme, die erkennen quasi, was man denn von dem Roboter will und wie er antworten soll. Man kann diese Analyseprogramme auch selber modifizieren und anpassen, je nach Bedürfnisse. Das wird alles automatisiert analysiert. Es gibt halt ein Speech-to-Text, das heißt, wir nehmen jetzt hier auf diesem Roboter quasi über die Mikrofone auf, was wir von dem Roboter wollen, also was wir zu ihm sagen. Wir senden das dann an die IBM Watson-Plattform hin und das wird dann quasi erstmal in Text umgewandelt. Und dieser Text wird dann quasi analysiert von Watson. Dann wird zum Beispiel, wenn wir jetzt ihn gefragt haben, wie ist das Wetter in Hamburg, wird das in Text umgewandelt. Dann wird das in die Suchmaschine oder wo auch immer eingegeben. Dann kommt da raus, okay, auch als Text kommt wieder raus, es sind 18 Grad und Regen. Und dann kommt halt Text-to-Speech an die Reihe. Und das bedeutet, er sagt dann wirklich als Antwort, dass es 18 Grad in Hamburg sind und es wahrscheinlich regnen wird. Das sagt er auch relativ menschlich. Also er sagt jetzt nicht einfach stumpf 18 Grad Regen, sondern er macht wirklich einen Dialog auf, wobei man das auch anpassen kann alles. Und es gibt theoretisch auch noch von IBM Watson halt eine visuelle Erkennung, wobei wir da wirklich den TensorFlow-Modell bevorzugen, weil wir das offline benutzen können. Genau. Was sind weitere Schritte? Wir wollen halt auch noch die visuelle Erkennung benutzen. Von Mirana, das wollen wir halt noch einbinden in das System. Dann wollen wir halt auch noch wirklich die Sprache übersetzen. Also wir wollen endlich Deutsch verwenden können. Und wir wollen halt das ganze System zum Laufen bringen. Und ein Standardsystem, wie wir das jetzt hier einmal vorstellen, besteht daraus, dass wir jetzt einmal eine Hardware Detection haben. Das heißt, ich sage jetzt zu ihm Mirana. Dann kommt auch gleich, könnt ihr gleich austesten, dann kommt so ein Pington. Und dann wird das Mikrofonsymbol blau. Das heißt, jetzt könnt ihr loslegen und lossprechen. Dann wird halt der Speech-to-Text, also ich spreche rein, Text wird rausgekommen. Der Text wird analysiert. Der Roboter überprüft, was er machen soll. Zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt irgendwie von A nach B gebracht werden. Der Roboter gibt wieder was aus. Also ich generiere dann aus meiner Analyse ein bisschen Text. Der Roboter sagt zum Beispiel, alles klar, ich bringe Sie jetzt zur Chirurgie. Dann führt er quasi die Interaktion auch durch und dann wartet er wieder, bis ich wieder Mirana sage, also wieder auf meine Heartbeat Detection. Hier einmal noch ein Beispiel. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob ich überhaupt, glaube ich, keinen Sound. Ja, sonst wird man es jetzt hören, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich sage jetzt quasi einmal den Roboter, er soll sich einmal umdrehen. Was er dann macht, ist, ob man die Sinnhaftigkeit dieser Aktion kann man jetzt natürlich anzweifeln. Das ist halt erstmal ein Test gewesen. Also ihr könnt den Roboter jetzt theoretisch auch schon sagen, bring mich zur Chirurgie. Nur hier gibt es keine Chirurgie, ihr wird dann einfach auf der Stelle stehen bleiben. Aber er wird euch sagen, klar, ich bringe euch zur Chirurgie und wird aber nichts machen. Genau, also er kann sich auch nach vorne und nach hinten bewegen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt erstmal fragen und sonst können wir auch gleich einmal das demonstrieren. Ja.
Also im Moment ist es so, dass der sozusagen quasi noch einen Rechner braucht, auf dem sozusagen die ganze Rechnung, also alles passiert im Prinzip, wo so die Fahrplanung zum Rechnen
wird. Ja.
Genau, wird es dann irgendwann, also die Sache ist halt diese Fahrplanung dann irgendwann mal lokal auf dem System, oder braucht man dann, wenn man bis jetzt so einen Fahrplanung hat, immer den Server oder so?
In der Regel ist es so oder so sinnvoll, einen zentralen Server zu haben, weil man ja nicht nur einen von diesen Robotern losschicken will. Das heißt, man möchte nachher, dass die so oder so untereinander kommunizieren. Das kann man entweder machen, indem man wirklich alle dezentral organisiert, ohne Serverstation. und die alle mit so einem zusätzlichen Rechner ausstattet, also hier hinten, kann man noch einen Rechenknecht anschließen. Das ist so ein kleiner Commute-Stick dann, damit man mehr Rechenpower bekommt. Die Rechenpower, die zurzeit hier drauf ist, die reicht nicht dafür. Also da ist so ein Android 5 Betriebssystem drin, das ist weit hinter dem, was wir zum Beispiel gerade alle in der Hosentasche haben wahrscheinlich. Und okay, nicht alle, aber also ich würde sagen, die meisten haben mindestens die vierfache Rechenpower von dem in der Hosentasche gerade, also als Handy. Jetzt Frage, klar? Ja. Boah, müsste ich jetzt genau nachgucken. Nicht viel. Ich kann dir die Spezifikation nachher raussuchen, wenn du möchtest. Also wenig, wir haben es getestet, wir haben es versucht, die Fahrplanung darauf zu machen, kann man vergessen, ja?
Der ist jetzt nur dafür da, sozusagen vorauszufahren und dann muss man den hinterher laufen, oder?
Genau, also was er macht im Grunde, ist, der navigiert sich hier mit der Hilfe der Tiefenkamera und der RGB-Kamera. Das Ding kann man rotieren lassen. Und hier ist eine HD-Kamera. Damit trackt er die Person, die ihm folgen soll. Und dann fährt er quasi voraus, checkt die ganze Zeit, ob er da ist. Es gibt hier noch ein Add-on, was man hier ranbauen kann. Also was von uns 3D gedruckt wird. Das ist für Blindenführung geeignet. Da kann man dann, da kann eine sehbehinderte Person, kann dann quasi mit ihrem Stock das erfüllen und kann dann auch sich von dem mithilfe von Audiosignalen auch zusätzlich noch unterstützt, sich durch das Krankenhaus navigieren und man kann ihn per App anfordern und dann Sachen transportieren lassen.
Okay, das war meine Frage, ob der einfach nur vorausfährt oder noch auf die Leute achtet, die
er... Nee, er achtet auch auf die Leute. Weitere Fragen, ja. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, man hat einfach auf jeder Etage verschiedene Roboter, die untereinander kommunizieren und die Leute dann bis zum Fahrstuhl begleiten, Fahrstuhl absetzen und dann weiter. Andere Möglichkeit, also dann in der nächsten Ebene wartet der nächste Roboter schon und holt die dann weiter ab. Andere Möglichkeit ist, man kann heutzutage, die Fahrstühle sind alle per WLAN angeschlossen. Das heißt, man kann also der Roboter kann theoretisch den Fahrstuhl bedienen. Das ist aber eine sicherheitstechnische Frage. Technisch ist das möglich, das ist auch gar kein Problem, das ist nicht kompliziert. Dafür gibt es sogar eine API von den Fahrstuhlherstellern. Aber das ist sicherheitstechnisch halt eine Frage von den Leuten, die das einsetzen möchten.